Herzlich willkommen zum Essenz Leben Podcast. Der Podcast, der die Essenz hörbar macht. Möchtest du mehr darüber erfahren, wie du es schaffen kannst, dein volles Potenzial zu entdecken und es voller Freude zu leben, dann bist du hier richtig. Ich bin Christine und ich habe mir vorgenommen, Menschen auf ihrem Weg zur Essenz zu begleiten und ihre Essenz auch hörbar zu machen. Falls du es nämlich noch nicht wissen solltest, in dir schlummert ein großer Schatz, deine Essenz. Wer oder was bist du wirklich? Erkenne deine Essenz und lebe sie. Viel Freude beim Hören! Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, die Essenz hörbar, der Essenzleben-Podcast. Und die heutige Episode ist was Besonderes für mich. Zu Gast ist ein lieber Freund, Alexander Zueck. Und uns verbindet Indien. Und für mich ganz besonders, weil Alex mir in einer Zeit, die sehr dunkel war, für mich sehr dunkel war, wieder geholfen hat, das Licht ein bisschen stärker zu erkennen. Wir sprechen heute über unsere Selbstständigkeit, über Dinge, die uns auch hindern, noch mehr in die Sichtbarkeit zu kommen. Wir sprechen über Kriya-Yoga und über die Essenz. Viel Freude beim Hören! Lieber Alex, herzlich willkommen im Essenzleben-Podcast.
Ja, danke für die Einladung, Christine.
Wir haben gerade schon gesagt, wir wollen so einen Kaffeeplausch machen. Uns ist danach. Ich muss einfach mal erzählen, warum wir da heute sitzen. Ich kenne dich seit ungefähr 6 Jahren, würde ich mal sagen. Wir sind übers Kriya-Yoga irgendwie aufeinander gestoßen, sage ich jetzt mal so. Und in einer Phase, wo es mir wirklich nicht gut gegangen ist, einige von euch wissen das ja vielleicht schon. Ich war in Deutschland und das hat irgendwie alles nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und eigentlich bin ich dann, würde ich sagen, in ein schweres Trauma hineingefallen oder war schwer depressiv und auch eigentlich ausgebrannt. Und habe dann gewusst, wie ich wieder in Wien war, ich muss nach Indien. Und das war spannend, weil du ja normalerweise in Südtirol bist und du warst zu dem Zeitpunkt in Wien. Wir haben uns dann getroffen und sind dann gemeinsam nach Indien. Und du hast mich da total unterstützt. Und somit gibt es eine sehr, sehr starke Verbindung zwischen uns. Ich würde sagen, eine karmische Verbindung. Und die letzten Wochen habe ich dich wieder verstärkt auch auf Facebook verfolgt.
Mhm. Verfolgt?
Ja. Und das hat mich wieder fasziniert und wieder daran erinnert, was du für Ressourcen auch irgendwie in dir trägst oder was du auch so für Zugänge hast. Und du beschäftigst dich immer wieder intensiv auch mit der Selbstständigkeit, also du bist auch selbstständig. Genau. Und meine Frage an dich ist, was hält uns ab in der Selbstständigkeit, vor allem aber gar nicht nur in der Selbstständigkeit, erfolgreich zu sein? Die Frage ist natürlich auch immer, was ist Erfolg? Aber was ist es, was uns abhält?
Naja, die schnelle und Antwort auf den Punkt ist einfach, ja, die Angst. Mhm. Aber das ist jetzt ein bisschen unbefriedigend, sagen wir mal so. Was hält uns ab? Viele Dinge. Viele Dinge. Besonders gewisse, wie soll ich sagen, für mich sind es halt gewisse Glaubenssätze, Gedankenstrukturen, die man für sich beansprucht und die einem entweder, ja, weiterhelfen in der Selbstständigkeit oder dir so richtig ein Bein stellen in der Selbstständigkeit. Für mich ist halt die Selbstständigkeit, abgesehen jetzt davon, dass man dann auch irgendwie auch finanziell potenziell besser dastehen kann, hauptsächlich auch Persönlichkeitsentwicklung. Also es ist einfach eine, oder auch Bewusstseinserweiterung, wenn wir es so nennen wollen. Weil man muss sich erstens mal auf sich selbst verlassen, Eigenverantwortung übernehmen, weil dann kann man nicht mehr irgendwie den Finger auf jemanden zeigen und sagen, okay, der ist schuld, weil ich nicht, dann, darum kann ich nicht, ja. Sondern man kann eigentlich nur mehr sich selbst, man ist der einzige Punkt, Referenzpunkt, Anhaltspunkt. Und da draußen, wenn man dann selbstständig unterwegs ist, ist es dann halt in dem Sinne, sehr ehrlich geht es dann zu. Entweder man kommt weiter oder man kommt nicht weiter. Man sieht es dann einfach am Resultat. Ja, und das ist einfach ganz ehrlich und manchmal dann auch hart, wenn man dann den Spiegel vorgeknallt bekommt. Da ist niemand, der einfach aus Sympathie mit dir was macht oder irgendwie, der macht was, weil er was davon hat oder weil es ihm gut tut, weil er ein gutes Gefühl dabei hat. Oder irgendwas hat er davon.
Ich verstehe, ja,
und das ist jetzt nicht deine Mutter oder irgendjemand oder ein Freund, der ja und dir gut zuredet oder man ist irgendwie in einem Bereich tätig, wo man ja, einfach gute Beziehungen hat und deshalb, sondern man geht da einfach in den Markt hinaus und der sagt einem dann, ob man gut ist oder nicht.
Ich meine, es ist 100 Pro die Angst, ne? Ich weiß es ja auch aus meiner Erfahrung und ich hätte, wäre ich jetzt beispielsweise wieder irgendwo fix angestellt, im Schulsystem beispielsweise, ganz sicher nicht solche Entwicklungsprozesse gemacht. 100 Pro. Weil du natürlich jeden Tag mit dem dich beschäftigen musst, mit deinen Grenzen, mit deinen Ängsten. Du würdest sonst nie mit so viel Ängsten konfrontiert werden. Mhm. Was für mich spannend ist, und ich weiß nicht, wie es für dich ist, ein Thema ist auch, sich sichtbar zu machen. Das heißt, A, man muss einmal schauen, was bin ich denn überhaupt? Und was lasse ich sichtbar werden und wie mache ich mich sichtbar? Wie geht es dir mit der Sichtbarkeit?
Ja, das ist eine Überwindung, sich da zu zeigen. Und aber im Kopf eigentlich nur, weil die Logik sagt einem, es kann ja nichts passieren. Also ich gehe jetzt nicht in den Krieg oder irgendwie. Ja, ich zeige mich da einfach, biete was an und setze mich möglicher Kritik aus, oder? Also das ist der Gedanke, warum man es eigentlich nicht macht, sonst wird es ja jeder machen. Sich zeigen, genau. Das ist eigentlich alles. Für was stehen?
Für was stehen und ja, ich weiß eben auch, wie ich begonnen habe, Videos zu machen, was das für eine Überwindung war, dann auf den Knopf zu drücken und rauszugehen. Ja, also es war, Das war unglaublich. Und ich meine, das sind ja jetzt auch Erinnerungen oder Emotionen abgespeichert, die sind ja uralt. Ja. Also du weißt, vom Verstand her weißt du nur, was soll denn passieren, ist völlig wurscht, wer dich das sieht jetzt, ja. Wenn du schon so weit bist, dass du sagst, es ist einem auch egal, wer einem das sieht. Aber weißt du, es sind ja solche Urängste, die dann in uns sind und die zu überwinden, ist eigentlich mega, ja, dass man das dann schafft. Und das hast du in der, ich sage jetzt, wenn du in einem Angestelltenverhältnis sind, wenn man jetzt so spricht von der Arbeitswelt, ja, hast du das ja auch nicht. Aber ich weiß jetzt ganz konkret ein Video und das habe ich mir, ich glaube, sogar zweimal dann angehört, weil du hast eben Live-Videos gemacht und da hast du gesagt, ein paar Punkte, was uns abhält, erfolgreich zu sein. Und ein Punkt, und den finde ich ziemlich cool, ist der Perfektionismus.
Ja.
Magst du darüber was erzählen?
Ja, den kenne ich gut, den Perfektionismus. Da leide ich auch drunter und man baut ihn halt dann Schritt für Schritt ab. Weil, was macht der Perfektionismus? Den hat man sich wahrscheinlich in der Schule antrainiert, weil man da ja immer auf die perfekte Note hin, also ich zumindest war da immer, mein Ziel war dann einfach, ich habe da mitgespielt und mein Ziel war dann wirklich, die beste Note zu bekommen, die ich da nicht immer bekommen habe. Und dann bekommt man ja rot hingeschrieben, was man nicht kann und das möchte man ja vermeiden, weil das gibt ein schlechtes Gefühl. Ich denke mal, da habe ich es her oder da hat man es vielleicht her, dass man einfach sagt, ich muss was perfekt machen, sonst ist es nicht gut, also sonst kann ich es nicht rausgehen. Aber das Problem ist dann, wenn man, keine Ahnung, so wie wir im Bereich unterwegs sind, wo wir einfach Marketing machen, im Sinne von, wir geben guten Inhalt raus, aber wenn ich den immer perfekt machen will, man kann es immer besser machen und gebe nie einen Inhalt raus, dann kann auch nie jemand irgendwie, hat die Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten. Also das Video über die 10 Punkte, wo ich gesagt habe, das sind die Punkte, die einem am Erfolg hindern, das hätte ich viel besser machen können, das hätte ich mit Intro machen können, das hätte ich mit, keine Ahnung, mit Superlicht machen können, ich hätte da können, die einzelnen Punkte hätten so über das Video her sausen können, oder was weiß denn ich, oder mit irgendwelchen Animationen, keine Ahnung.
Ja.
Aber das hätte ich kann ich nicht machen, oder bis ich das wirklich dann das Video gemacht hätte mit dem ganzen Aufwand, wäre nochmal ein Monat vergangen, weil ich mir das Ganze erst anlernen muss. Der Inhalt ist immer der gleiche. Also macht man es einfach und lernt dann danach. Also man lernt dann jedes Mal Learning by Doing. Ja, das ist so das Selbstständige, man macht einfach. Das muss man sich halt immer überwinden. Jetzt mache ich es einfach, obwohl ich es noch nicht zu 100% so habe, wie ich es eigentlich mir wünsche.
Ja, du gehst permanent aus dieser bequemen Zone eigentlich raus. Aber das ist dieser Perfektionismus. Ich habe nämlich gestern interessanterweise ja auf der pädagogischen Hochschule so ein Webinar gehalten, das heißt Komm in die Kraft. Und da ging es auch vor allem um Stressmanagement, ja, und Resilienz, sage ich jetzt auch. Und da war auch so dieses Thema Perfektionismus, weil du kannst es ja überall ummünzeln, ja. Mhm. Weil wenn du super Perfektionist bist, brauchst du irrsinnig lang für die Dinge und hast dann wenig Zeit für die Freizeit beispielsweise oder für die Familie beispielsweise, ja. Und auch das baut Stress auf, logischerweise. Ja. Weil dieser super Perfektionismus setzt dich unter Stress. Also es ging gestern auch um Entspannung. Und wenn etwas angespannt ist und du möchtest es entspannen, dann musst du loslassen. Mhm. Das ist logisch, weil sonst bleibt ja die Anspannung. Und da war dann echt bei vielen auch, dass das der Perfektionismus eigentlich ist, den wir dann loslassen dürfen. Und ich rede ja von mir selbst, weil ich bin nämlich eine, die, wenn ihr ein Video macht, die halt dann da herumtut. Oder auch wenn ich Podcasts mache. Ich könnte auch sagen, okay, ich nehme jetzt einfach unser Interview und so wie es ist, nehme ich es. Das mache ich nicht, sondern ich schneide dann irgendwelche kleinen Dinge auch raus, ja. Was mir wieder mehr Zeit kostet, also weniger Zeit für die Dinge, die ich vielleicht auch gern machen möchte. Mhm. Und ich glaube, dass das echt ein Megapunkt ist. Und es hängt ja eigentlich, wenn man jetzt überlegt, warum ist man perfektionistisch, hat es ja auch immer was mit Angst zu tun. Nämlich, ja. Angst, nicht gut genug zu sein, Angst, nicht geliebt zu werden. Also es läuft immer auf das hinauf eigentlich.
Ja,
eigentlich.
Genau.
Was mich bei dir ja auch fasziniert hat, Alex, dass du eine Zeit hattest, wo du dich extrem mit Ernährung beschäftigt hast. Also man muss sagen, der Alex hat schon viele verschiedene Dinge auch ausprobiert, so in seinem Leben, würde ich mal meinen. Also ausprobiert, aber du interessierst dich für viele Dinge, sage ich
jetzt. Ja, das könnte man so sagen, ja.
Und du hast eine Zeit lang auch Rohkost gegessen. Also warst denn Rohkostler?
Genau.
Wie kam es dazu?
Da kam es eigentlich deshalb dazu, weil ja, es mir psychisch nicht so extrem gut ging. Also einfach ein bisschen depressiv gefällt mir nicht, weil das ist, wenn ich das so sage, dann hat jeder schon sein Bild vom depressiv. Aber einfach wo man sagt, man hat wenig Motivation, was zu machen, oder man hat zu wenig Kraft oder so irgendwie.
So Stagnation eigentlich.
Ja, so Stagnation oder so, genau. Man fühlt sich halt nicht gut. Und das halt dauernd. Ja. Und dann bin ich zur Rohkost gekommen, weil ich dachte, dass es mit dem Körper zu tun hat. Und dass ich meinen Körper komplett entgiften muss. Ich dachte mir, es muss irgendwas mit dem Körper zu tun haben. Da sind sicher irgendwelche Stoffe drin, irgendwelche Impfungen, die ich mir mal gemacht habe oder irgendwas. Das muss raus und dann kann die Energie besser fließen und dann kann ich mich auch im Geiste besser fühlen. Und das habe ich dann gemacht, 15 Monate, quasi fast Rohkost. Also da gibt es ja immer so Momente, wo man das dann nicht durchhält. Und ich glaube, das hat mir auch richtig gut getan. Also ich habe da sozusagen richtig abgebaut, sozusagen Gifte wahrscheinlich auch abgebaut und danach habe ich wieder aufgebaut. Und der Aufbau war dann eben, ja, das, was dann wirklich gesagt habe, okay, jetzt geht es mir wirklich besser. Also für mich hat das definitiv geholfen. Ich könnte das jetzt nicht als Lifestyle machen, wo ich sage, okay, ich mache nur mehr Rohkost und Rohkost ist das Beste und was weiß ich. Aber in der Zeit war ich davon so überzeugt, oder dass ich das einfach gemacht habe, daran geglaubt habe und dann hat es für mich funktioniert.
Und hast du dann, wie war das bei dir jetzt ganz konkret? War nicht Anthony Williams auch irgendwie dann, oder in welche Richtung genau war das? Einfach nur Rohkost oder hast du da irgendjemanden speziell, jetzt sage ich jetzt mal, wie soll man sagen, dass du eine Richtung konkret nachgegangen bist oder so?
Ja, ich habe einfach ein paar Leute auf YouTube verfolgt, unter anderem den kennt man vielleicht unter den Rohköstlern, der Life Regenerator. Okay. Das ist so ein Amerikaner, der steht da vorm Vitamix und macht die verschiedenen Drinks, Rohkostdrinks und mixt zusammen und erzählt halt von der Rohkost, wie das Einzige ist, was gut ist und alles andere ist halt, ja, vergiftet den Körper und so weiter. Und der macht das jetzt schon, keine Ahnung, 20 Jahre oder 15 okay. Jahren. Und der hat mich sehr inspiriert. Der hat dann mal vom Dr. Morse gesprochen. Und der hat eine Klinik irgendwo in Florida. Und der macht, da kommen die Leute zu ihm, der gibt ihnen dann zur Entgiftung der legt sie auf eine Traubenkur. Nur Trauben. Und andere Früchte, aber Trauben.
Aber geht es da um den Traubenkern? Oder?
Nein, die ganze Traube.
Okay.
Einfach die ganze Traube, weil das dann einfach das System reinigt. Ja? Das zieht den Schleim dann aus, wird der Schleim wieder flüssiger. Also die Theorie dahinter ist ja, dass man praktisch das, kennt ja jeder, das Blutsystem hat und das Lymphsystem. Dr. Morse sagt halt, okay, man muss das Lymphsystem wieder zum Arbeiten bringen. Wenn man krank wird oder wenn es einem nicht gut geht, ist das Lymphsystem das, was sozusagen daran schuld ist, weil es nicht mehr arbeiten kann, weil die Lymphe nicht mehr sozusagen den Mist abtransportieren können. Und dann durch die Fruchtdiät wird das sozusagen gelöst und kann dann langsam ausgeschieden werden. Und deshalb macht er das mit Trauben. Ja. Aber auch jede andere Frucht funktioniert gut, die einen hohen Wassergehalt hat.
Okay. Und ist es dir dann psychisch besser gegangen?
Also in der Zeit nicht, in dem Sinne, weil man ist ja dann, okay, ich entgifte jetzt und jetzt habe ich Entgiftungserscheinungen und jetzt darf es mir ja schlecht gehen, ist ja eigentlich eine gute Sache, weil ich jetzt habe ja Entgiftungserscheinungen, also funktioniert es ja. Also hat man sowas schon in so einem positiven Kreislauf drin, einen Gedankenkreislauf und sagt, eigentlich, wenn es einem schlecht geht, ist es eigentlich gut, weil jetzt entgifte ich ja. Also da ist man ja, jetzt, heute liege ich im Bett, jawohl, ich entgifte. Also, war schon eine interessante Zeit, muss ich sagen.
Ja, aber wie kam es dann dazu, weil du hast ja dann wieder damit aufgehört und wie war das dann?
Ja, also ich habe dann einfach für mich psychologisch, weil die Theorie ist dann so, okay, man macht das so lange, man richtig abbaut, bis der Körper automatisch sogar auf nur Trauben wieder aufbaut. Mhm. Und dann geht es halt lange runter. Man nimmt auch Körpermasse wirklich ab, weil und bei mir war der psychologische Punkt der, als ich das erste Mal dann wieder, ich bin 1,77 Meter und ich habe dann den Fünfer auf der Waage gesehen, also 5,9, also 59. Und das war für mich, okay, das war für mich der Punkt, nein, okay, passt. Genug entgiftet, egal wie viel, ob alles raus ist oder nicht, scheißegal, mir ist es jetzt egal, ich baue wieder auf. Und dann habe ich von einem Tag auf den anderen praktisch eine Fleischdiät gemacht. Ja? Wirklich, also High Fat, also mit hohen Fetten, das Fleisch war jetzt so nebensächlich im Sinne von Proteinen, aber so hoher Fettanteil.
Also Fettanteil heißt aber jetzt schon noch gescheite Öle, oder?
Ja, gescheite Öle, genau. Und das hat mich dann innerhalb von 2 Monaten habe ich dann wieder 10, 11 Kilo wieder zugenommen, hatte meine Masse. Weil mir war richtig gut, also psychologisch auch stabil und es war richtig cool. Bis ich dann einfach auch beim Fleisch hat es mich dann einfach gegraust. Ja, irgendwann, weil man kommt dann zu dem Punkt, der man ist dann, also ich komme ja auch vom Yoga und so weiter und kenne ja die Sachen dahinter, aber irgendwann konnte ich dann nicht mehr und jetzt esse ich halt wieder ganz normal, aber ich fühle mich auch gut.
Na, weißt du, was auch spannend ist? Weil ich meine, ich habe ja auch einiges in meinem Leben schon ausprobiert. Ja? Also ich kann mich erinnern, wie ich kann es jetzt gar nicht sagen, aber mit so 15, 16 habe ich begonnen, irrsinnig viel mich mit Hildegard von Bingen zu beschäftigen. Ja? Also viel Kräutern. Und zu dem Zeitpunkt auch viel mit Räuchern gemacht. Ja? Da war ich halt irgendwie ganz in dem drinnen. Ja? Und dann kam das Nächste, dann halt sehr viel TCM und so weiter. Also man versucht ja, etwas zu finden, also im Grunde merke ich auch, dass ich das schon sehr früh gemacht habe, etwas zu finden, dass man balanciert ist. ob man es jetzt auf der psychischen Ebene möchte oder auf der körperlichen, es gehört ja eh alles zusammen. Mhm. Aber man ist so auf der Suche nach etwas, was einem noch stabiler macht. Und für mich ist es ja spannend, ich bin halt dann bei Ayurveda gelandet, im Grunde, ja, weil ich da erkannt habe, ich konnte mir die Sachen auch so logisch erklären. Und wenn du das jetzt so beschreibst, kann ich das auch wieder aus dem Ayurveda gut erklären, weil in dieser Rohkostzeit hast du viel leichte Sachen gegessen. Also rohe Sachen sind auch meistens trocken, auch wenn sie jetzt saftig sind, aber ein Salat ist im Grunde trocken.
Ja? Okay.
Und leicht, weil sie wenig Erde haben, auch wenn sie eine Karotte hat, schon Erde auch. Ja? Aber trotzdem ist es leicht und auch nicht gekocht mit Feuer. Das heißt, wir würden sagen, es ist sehr viel Vata. Mhm. Wenn du dann eben über einen längeren Zeitraum dich so ernährst, kommst du stark in einen Vata-Zustand. Das heißt, du kriegst möglicherweise Schlafstörungen. Es ist wenig Erde im System, das heißt, du bist wenig präsent, ja? Mhm. Und hast auch von den Gedanken her, fliegst eher weg. Ja,
so. Ja, genau.
Und obwohl ich aus einer anderen Perspektive schon sagen muss, es ist sicher für den Entgiftungsprozess, für den Körper ist das sicher okay. Ja? Aber auf längerfristig bist du auf der Körper-Geist-Seelen-Ebene nicht stabil. Ja. Mhm. Und wenn du natürlich dann Fleisch isst, bringt es volle Erde. Weil Ayurveda sagt jetzt nicht von vornherein, isst kein Fleisch. Ja. Also auch in den alten Schriften ist Fleisch beschrieben als zum Beispiel Ziegenfleisch, weil es zusammenziehend ist, wenn du wo offene Wunden hast. Und wenn zu mir jemand kommt, der hohes Vata hat, extrem hoch, kann es auch sein, also ich fühle das ja auch, also ich fühle ja auch, was jetzt gerade dran ist oder teste das halt ausfühlend, dass der gerade eine Hühnersuppe braucht, damit das System völlig runterfährt, vor allem wenn es so um Burnout-Situationen geht. Mhm. Ja. Und natürlich kann man es auch mit Öl machen, ja, also ja. Ghee, Ayurveda verwendet viel Ghee, ja, deshalb, und du hast ja in deiner Konstitution auch Vata, das heißt, deshalb hast du dann selber gemerkt, okay, du brauchst halt voll die Erde.
Ja. Also mir geht es da einfach besser, wenn ich da fetthaltiger mich ernähre.
Und wie ist es für dich gewesen? Hast du zu dem Zeitpunkt viel Kriya-Yoga gemacht oder eher weniger?
Eher weniger.
Weil du es nicht wolltest oder weil es nicht ging?
Keine Ahnung, beides. Ja, beides. Also konnte einfach die Disziplin nicht aufrechterhalten.
Weil es ist nämlich zum Beispiel auch, man sagt, wenn man halt hohes Vata dann hat, kannst du dich auch nicht disziplinieren. Das merke ich auch. Mhm. Man muss sich vorstellen, wenn viel Luft und Raum im System ist, dann springst du von einem zum anderen und du bleibst nicht ganz konkret bei einer Sache.
Ja, genau.
Und das passiert dann auch. Und ist es dann besser geworden beim Fleischessen?
Ja, definitiv. Ja.
Okay. Jetzt haben wir schon von Kriya-Yoga gesprochen. Magst du ein bisschen was über Kriya-Yoga erzählen, was es ist und vielleicht auch, wie du dazu gekommen bist?
Ja, das mache ich gern. Also ich bin jetzt bin ich 35, ich glaube, ich war 22 oder 23. Und das hat mit meiner Ex-Freundin zu tun. Die hat mir das Buch gegeben vom Yogananda. Und sie war selber Yogalehrerin und die hat mich da so ein bisschen, okay, Yogalehrerin, okay, die Freundin interessiert man sich. Ja. Und ja, und das hat so gleich sofort mit mir so ein bisschen resoniert. Ich bin da gleich in Resonanz gegangen mit dem Yoga und was da so erzählt wird. Und dann hat sie mir das Buch gegeben, die Autobiografie eines Yogi von Yogananda. Und dann habe ich das gelesen. Und komischerweise, im Nachhinein denke ich mir oft, ich habe da nie gedacht, okay, das ist irgendein Märchen oder irgendeine Geschichte, sondern ich habe das einfach so angenommen, wie es da gestanden ist. Also mit den ganzen Wundern, die da drinnen beschrieben werden, alles. Das war einfach, okay, endlich sagt mal jemand, wie es ist.
Die Wahrheit.
Die Wahrheit, ja, ja. Genau, ja, ja, eben. Und dann habe ich das eben gelesen und dann ist ja das eine Kapitel drinnen, wo er dann über Kriya-Yoga spricht. Und ja, das dachte ich mir, cool, ich brauche das auch, weil es ist ja die Abkürzung zu Gott. Okay, das ist ja der...
Der direkte Weg eigentlich.
Der direkte Weg. Wer will schon einen langen Weg, wenn man einen direkten Weg haben kann? Oder? Warum? Das ist ja logisch irgendwie. Ist ja menschlich. Also immer die Abkürzung nehmen. Und ja, und so habe ich dann einfach, da war ich noch in Bologna und habe studiert. Und da habe ich einfach mir eine Gruppe gesucht. Ich habe geschaut, gibt es eine Self-Realization-Fellowship-Gruppe in Bologna? Und ich habe mir auch vorher schon die Briefe zukommen lassen und so weiter. Ich will es nicht zu lange ausführen.
Ich habe dann ist es interessant, weil ich weiß eigentlich gar nicht, wie du zum Kriya-Yoga gekommen bist.
Das okay, da haben wir nie darüber gesprochen. Okay. Ja, ich wollte dann einfach das Kriya lernen. Also mir war das jetzt mit dem Guru und so weiter, mit dem Meister war mir das eigentlich relativ egal. Ich wollte den Kriya haben, weil dann kann ich es ja selbst machen. Ja, also ich kann einfach die Technik, dann habe ich die Technik, kann das machen und kann weitermachen mit dem, was ich sowieso schon mache. Und da habe ich auch beim Self-Realization Fellowship muss man ja zuerst die Briefe und dann muss man die energetischen Techniken da machen vom Yogananda und das Baby-Kriya da, was anderes, also was Einfacheres. Und ja, und dann habe ich mir eine Gruppe gesucht in Bologna, habe die auch gefunden, habe es aber nie geschafft, pünktlich zum Treffen zu kommen. Und die haben da einfach dann wirklich pünktlich, also das sind wahrscheinlich keine Italiener gewesen, aber es waren Italiener, die haben da einfach Punkt zugesperrt.
Okay.
Da war nichts mehr. Also ist man 5 Minuten zu spät gekommen, die haben dann schon meditiert oder keine Ahnung. Und da war nichts mehr los. Deshalb, ich habe es nie geschafft, da hinzukommen.
Auch spannend, ja?
Ja, bis ich dann irgendwann beim dritten Mal hat es dann Klick gemacht und habe gesagt, ja, also jetzt, ich verstehe es, okay, ich probiere es nicht weiter. Dann bin ich auf YouTube und habe gesehen, ja, irgendjemand wird das wohl noch anbieten. Dann bin ich auf den Gurunath gekommen, ja, und habe alle Videos sofort angeschaut und habe gleich eine Entspannung so gespürt. Also die Videos zu schauen war schon richtig entspannend. Und ich habe dann natürlich jedes Video angeschaut, weil irgendwo wird er wohl sagen, wie die Technik geht. Ich war ja immer noch auf der Suche nach der Technik. Und er hat es wohl nie, weil das bekommt man ja nur, wenn man eingeweiht wird. Und dann ist das ja... und dann habe ich mir eben habe ich noch weiter geschaut, okay, da gibt es den Gurunath und die Hamsas und die haben ja auch eine Webseite. Und dann habe ich geschaut, ja, gibt es vielleicht jemanden in Italien auch, der das macht? Dann hat es jemanden gegeben, den habe ich dann kontaktiert, auch nahe Bologna. Aber der hat dann gesagt, sorry, ich bin in Thailand. Geh zu den anderen, da gibt es noch zwei. Und dann bin ich zum David und zur Laura. Und da hat es dann auch wieder eine Zeit lang gebraucht, bis dann wirklich der Termin dann zustande gekommen ist. Da war immer wieder... ja, wir warten noch, bis mehrere Leute sind, sonst zahlt es sich nicht aus. Und wir warten noch, bis mehrere Leute sind, sonst zahlt es sich nicht. Ich halt immer dran geblieben. Und dann auch, ach, jetzt machen wir es trotzdem, kommen nicht mehr, du bist nur allein. Wenn es dir egal ist, kannst du auch nur allein kommen. Und dann sagt, es ist mir völlig egal. Oder willst du vielleicht noch warten, weil der Gurunath kommt ja dann auch nach Rom und macht dort einen Retreat und dann kannst du das gleich von ihm lernen. Dann habe ich gesagt, nein, also ich will das sofort lernen und ich gehe dann auch zum Retreat. Und dann bin ich ja schon ein bisschen vorbereitet. Und so bin ich dann zum Retreat und dann war das richtig eine coole Erfahrung dort. Das war eine richtig coole Erfahrung. Da hat er richtig die Leute am ersten Tag hat er gesagt, ja, ihr seid ja alle komplett. Also da muss ich jetzt sofort einen Dreamweaver machen und hat dann anstatt, normalerweise macht er es am zweiten Tag, jetzt mittlerweile macht er es gar nicht mehr.
Kannst du beschreiben, was das ist und was mit einem passiert?
Ja, also das funktioniert so, dass man in der Nacht um 2 Uhr wird man nochmal in den Meditationssaal gerufen, macht dann Kriya mit offenen Augen und anschließend geht man wieder Schlaf. Und dann macht er sozusagen im Schlaf, während du schlafst, entspannt bist, im besten Fall, was ich nicht war.
Warst du wach, oder?
Ja, ich habe versucht zu schlafen. Also ich wollte das Maximum herausholen aus der ganzen Sache. Und der hat gesagt, wenn du das Maximum willst herausholen, sei entspannt und lass einfach los, mach. Lass mich machen. Und ich muss entspannt sein, ich muss entspannt sein. Ich muss jetzt einschlafen und entspannt sein. Und irgendwann bin ich dann doch eingeschlafen. Und da hat natürlich jeder dann die persönliche Erfahrung oder eine ganz individuelle Erfahrung. Ich habe gerade gemerkt, wie er so richtig an den Chakren gearbeitet hat. Das dritte Auge, also das Chakra, das hat sich richtig gedreht. Ich habe das richtig gespürt. Und es hat auf jeden Fall, ich habe eine ziemlich intensive dann Erfahrung gemacht. Und am nächsten Tag trifft man sich dann Und die verschiedenen Leute da erzählen dann halt, was sie für Erfahrungen gemacht haben. Das, er macht dann einfach Chakra Surgery, also gibt irgendwie, keine Ahnung, wie er das macht, aber er arbeitet eben an deinem energetischen Körper und so weiter, an den feinstofflicheren Körpern. Genau.
Und du bist aber dann auch nach Indien relativ bald, ja, dran, oder? Du bist dann da dran geblieben.
Ja, bin ich dran geblieben, bin ich gleich darauf, das nächste Jahr drauf, bin ich dann nach Indien und seitdem eigentlich fast jedes Jahr, bis auf die letzten Jahre, bin ich dann, habe ich dann zwischendurch immer mal wieder das Ganze ausgelassen, aus verschiedenen Gründen. Aber ich muss sagen, dass dieses Retreat oder das nach Indien fahren, Kriya Yoga, das spielt auch in die Selbstständigkeit wieder mit rein, weil ich damals war ich im Praktikum beim Anwalt und habe ich den Anwalt gefragt, ja, okay, ich kann anfangen, aber ich muss euch sagen, im Februar bin ich nicht da. Da habe ich schon damit gerechnet, dass der sagt, okay, wenn du nicht da bist, dann können wir dich nicht nehmen. Hat er gesagt, ist kein Problem, bleib, kannst du trotzdem bleiben. Nächstes Jahr war es dann nicht mehr 3 Wochen, konnte ich gehen, sondern nur mehr die 10 Tage, weil er gesagt hat, ja, im Februar ist schon immer viel los und wir brauchen dich. Und dann habe ich so weitergedacht, okay, wenn ich das jetzt weitermache, selbst Anwalt werde, bla bla bla, dann werde ich mir wahrscheinlich selbst sagen, dass ich nicht fahren kann, weil ich ja da so viel los ist und ich kann ja nicht einfach gehen und mal 3 Wochen meditieren.
Und die Frage ist, was ist wirklich wichtig im Leben, oder?
Also ja, das war mir halt so wichtig, dass ich gesagt habe, ich muss mir da irgendeine Lösung suchen, das muss doch irgendwie gehen. Und wenn man da mit der Einstellung rausgeht und nicht mit der Einstellung, das klappt nicht oder das kann man nicht oder man braucht viel Geld dazu oder was weiß denn ich was, was man alles hat, was einem hindert, dann geht man raus, findet Lösungen und kann das dann umsetzen. Hm. Auch ohne großen Kapitaleinsatz.
Hm. Meine Podcast-Reihe heißt ja, wie es dir gelingt, deine Essenz zu leben. Und das ist ja ein extrem breites Feld, das heißt, da passt immer viel rein. Aber dennoch ist so meine Frage, wie gelingt es dir, deine Essenz zu leben? Oder was ist für dich die Essenz?
Na, kann gar nicht sagen, ob mir das gelingt, meine Essenz zu leben.
Gut, wir haben jetzt kurz einmal, wie sehr oft, das ist ja nämlich wirklich oft, das ist dann, wenn wir irgendwie um was Spezielles sprechen, meistens geht es auch so, wenn es ein bisschen tiefer wird, ja, dass irgendwas in irgendeiner Form abbricht, jetzt sind wir wieder da oder ich bin wieder da. Also nochmal so, wir versuchen, die Essenz zu leben. Das heißt, wir versuchen, das Maximum rauszuholen. Also das würde ich mal sagen, und das machst du. Weil das war auch irgendwie so ein Grund, glaube ich, warum wir uns gefunden haben in irgendeiner Form, weil es gibt ja keine Zufälle. Ja? Also es fühlt sich dann schon so an, wie der liebe Gott sitzt am Joystick und führt die Menschen zusammen. Also bei unserer Begegnung war das ganz sicher so, weil ja, du mir unglaublich geholfen hast und wir dann eine wirklich gute Zeit auch in Indien hatten und eine sehr tiefe Freundschaft entstanden ist. Mhm. Also so nochmal die Frage, du machst das ganz sicher, wie es dir trotz deines jetzt im Verstand, so im Widerstand gehenden, wie es dir gelingt, so das Maximum aus dem Leben rauszuholen?
Ja, für mich ist es einfach, ich habe für mich in letzter Zeit erkannt, dass es für mich im Leben geht, für mich um die Bewusstseinserweiterung und die Entwicklung einfach. Das ist so mein treibender Faktor, der mich weiter, oder auch wenn ich nicht weitermache, ich komme irgendwann an den Punkt, wo ich sage, und habe ich mich jetzt irgendwie weiterentwickelt oder habe ich mein Bewusstsein erweitert oder wo bin ich jetzt, wo konnte ich mich verbessern in dem Sinne? Und wenn ich das nicht habe, dann ja, kann ich meine Essenz in dem Sinne nicht leben. Aber gleichzeitig glaube ich auch, dass die treibende Kraft mich so ein bisschen von der Essenz immer auch ein bisschen fernhält. Also keine Ahnung, ob das dann die Runde macht und dann irgendwann doch wieder zurückkommt.
Was du meinst, ja.
Aber ich finde halt, man weiß im Kopf vielleicht, ja, ich müsste eigentlich nur meditieren und das wäre der logische Weg. Und man muss ja nicht die und die und die Fehler machen, man kann ja einfach nur. Mittlerweile bin ich der Meinung, dass man die gewissen Erfahrungen machen muss. Man kann das nicht überspringen. Da muss man durch und man kann es auch genießen im Sinne von, ja, es ist ja, deshalb bin ich ja da, ich will ja die Erfahrungen machen.
Die Erde ist ein Planet, wo du Erfahrungen machen darfst.
Genau. Genau, ich will die Erfahrungen machen und ich will da jetzt, auch wenn ich weiß, okay, keine Ahnung, weiß, okay, materielle Dinge machen einen nicht glücklich, aber es nutzt mir nichts, wenn ich es da oben weiß, aber ich nicht komplett das im Bewusstsein habe. Dann muss ich halt auch, wenn ich kann ja so tun, als ich wäre so erhaben und ja und das, aber grundsätzlich in mir drinnen bin ich dann nicht ehrlich zu mir und sage, ich will halt einfach auch bestimmte materielle Sachen einfach haben.
Ja, das ist auch dieses da authentisch sein.
Ja, einfach ehrlich zu sich selbst sein.
Ehrlich zu sich selber sein. Und nur wenn du diese Wahrheit für dich auch lebst, kommst du auf die nächste Stufe.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Also, wenn du auch die dunklen Seiten zulässt, all das zulässt, weil das, wie du sagst, du musst jede Stufe durchleben, weil wenn du es wegschiebst und sagst, nein, ich bin so, bei mir ist schon so viel Licht und ich habe das alles nicht mehr, du kommst nicht weiter, du bleibst stehen.
Genau. Und da ja mein Thema ist Weiterkommen, bin ich dann auf das gekommen, weil dann sage ich mir, okay, ich muss jetzt den Schritt machen, das ist zwar ein Schritt, aber ich muss den jetzt machen und wenn ich in mir reinhöre, das und das möchte ich gern, ist vielleicht jetzt nicht so spirituell, aber das ist einfach so und fertig.
Ja,
zu sich kommen.
Ja. Und ich glaube halt auch, wenn du eine gewisse Bewusstseinsstufe hast, dann weißt du, dass das Einzige, was zählt, und das treibt dich ja auch an, was wir ins nächste Leben mitnehmen können, ist die Entwicklung der Bewusstseinsstufe, weil alles andere bleibt ja zurück. Ja?
Genau.
Und das wissen wir auch und deshalb wollen wir uns ja auch weiterentwickeln. Aber was mir da immer hilft und den Druck rausnimmt, ist, ja gut, was ich in dem Leben schaffe, schaffe ich in dem Leben und was im nächsten Leben ist, mache ich im nächsten Leben.
Ja.
Wenn du das große Ganze siehst, ich meine, dann brauche ich halt noch 2 Leben oder 3 Leben oder keine Ahnung wie viele, ja, bis es halt so weit ist, dass ich völlig frei bin von karmischen Dingen, erleuchtet oder was auch immer.
Ja.
Man geht halt einen Schritt nach dem anderen. Und mir ist so was Spannendes gestern passiert. Ich habe mit einem Ex-Freund von mir telefoniert, mit dem ich nach wie vor eine sehr gute Freundschaft pflege und der ganz eine liebe Frau hat und Kinder. Und so. Also ich bin da auch in der Familie involviert. Und wir haben dann auch unter anderem so über den momentanen Status so gesprochen mit Corona und dieser ganzen Impfgeschichte und so weiter. Und er hat dann zu mir gesagt, ja, also für ihn, er freut sich schon so auf die Impfung und dann ist wieder alles safe und so, ja. Und ich habe dann momentan mir gedacht, das ist schon spannend, wie unterschiedlich die Menschen sich entwickeln, ja. Also zu dem Zeitpunkt war ich vielleicht auch in dieser Bewusstseinsstufe, ja. War ich nicht, ich sage es jetzt nur, ja. Aber es war mir, gestern hat so Klick gemacht. Und wie ich mich entwickelt habe und erkenne, was die Wahrheit ist vielleicht, also vielleicht nur meine Wahrheit. Ja,
ja, also, ja. Immer die eigene Wahrheit.
Genau, ja. Aber zu sehen, dass er sich da kaum weiterentwickelt hat. Und das war für mich dann auf der einen Seite halt nicht so schön für ihn, aber für mich, dass ich erkannt habe, ja, ich musste durch tiefe Prozesse gehen, die sehr dunkel waren, damit ich erkenne, was meine Wahrheit ist.
Ja.
Und dass es da einfach viel, viel mehr gibt, als wir glauben, dass es gibt. Dass wir jetzt nicht nur der physische Körper sind, der eine Impfung kriegt und alles ist wieder gut, ja, sondern dass wir mehr sind und dass auch Mutter Erde mehr ist, als wir glauben.
Mhm. Ja?
Und das war eigentlich ein Aha-Erlebnis. Und ich glaube, dieser Begriff Essenzleben ist ja deshalb gekommen, weil ich für mich erkannt habe, in der Zeit, wo ich in Indien war, wo ich das erste Mal so erfahren habe, was es bedeutet, in der Selbstliebe zu sein. Das war bei Anandimaya Ma im Ashram. Die Geschichte habe ich da eh sicher schon erzählt.
Ja.
Wo ich da vor ihr gesessen bin und also vielleicht für die anderen auch. Ich war halt, ich habe es auch, glaube ich, schon mal in einer Podcast-Folge erzählt, dass ich halt das Gefühl gehabt habe, also irgendwie so alles ist vorbei und ich war echt in einem Zustand, wo es sehr dunkel war. Und dann sitze ich in diesem Ashram vor dem Bild von der Anandimaya Ma und sehe ganz viel Licht und habe dann weinen müssen, habe gespürt, wie sie hinter mir steht und mich hält. Und dann habe ich nur Liebe gespürt. Und das habe ich zuvor in diesem Ausmaß noch nie gespürt. Und dann habe ich gefragt, Anandi, ist das deine Liebe? Und sie sagt, nein, Christine, das ist deine Liebe zu dir. Mhm. Und dann habe ich das erste Mal so Selbstliebe gefühlt und ich habe gewusst, das ist die Essenz von allem. Und diese Essenz will ich leben. Ja? Mhm. Und ja, und dann kam Essenz leben und deshalb, aber fühle ich das bei dir auch immer, dass du so dieses, oder bei vielen, ja, die in diesem, in der Bewusstseinsstufe sind, die wollen dieses Gefühl der Essenz leben, wie auch immer. Unser Verstand schaltet sich dann natürlich auch ein und wie auch immer, aber, und das finde ich ist schön. Und je mehr Menschen es gibt, die das machen und die sich da auf den Weg machen, desto höher ist die Frequenz auf der Erde. Und das passiert gerade.
Ja, genau.
Alex, wir haben jetzt eine Stunde geplaudert.
Haben wir jetzt schon eine Stunde geplaudert, okay.
Dann wird es so lang und dann hören uns vielleicht die Leute nicht mehr zu. Wobei, ich glaube, es war super spannend und es hören ganz viele zu und vielleicht würden sie sogar noch weiterhören. Aber für uns, glaube ich, ist es jetzt sehr rund oder für mich fühlt es sich jetzt gerade rund an. Und ja, ich freue mich über unsere Verbindung und ich freue mich über das Gespräch heute.
Ja, ich habe mich auch sehr gefreut, dass wir das jetzt gemacht haben.
Ja, dann wünsche ich dir eine gute Zeit. Wir bleiben sowieso in Verbindung.
In Kontakt, genau.
Und vielleicht sind wir ja wieder mal in Indien gemeinsam.
Genau.
Shivaratri.
Die schönste, also für mich ist es immer die schönste Zeit da.
Ja.
Es ist so die Entspannung pur.
Ja, und ich denke, weißt du, was da auch mitkommt, oder nicht denken, ich fühle das, dass wir uns ja auch aus einem indischen Leben kennen. Deshalb, glaube ich, ist Indien für uns immer so was Besonderes.
Das muss so sein.
Om Namah Shivaya.
Om Namah Shivaya.
Baba, Alex.
Okay, danke.
Ciao.
Ciao.